Der Sonntag vor Karfreitag, also Karfreitag, wo wir an die Kreuzigung Jesu denken, und Ostern, wo wir an die Auferstehung denken, wird eben, wie wir gehört haben, das ist der Palmsonntag. An diesem Tag erinnert man sich an den Einzug von Jesus in Jerusalem und damit beginnt im Kirchenjahr der Osterzyklus, der dann mit Pfingsten zu Ende geht. Alle vier Evangelien berichten über den Einzug von Jesus in Jerusalem, doch nur im Johannesevangelium werden Palmzweige erwähnt, die diesem Sonntag ja den Namen geben. Johannes schreibt, mit Palmzweigen in der Hand zogen die Menschen aus Jerusalem hinaus, um Jesus zu empfangen. Heute beschäftigen wir uns mit dem Bericht im Lukasevangelium. Und bevor wir uns diesem Bericht zuwenden, möchte ich euch zuerst erzählen, was in den Tagen davor geschah. Jesus lebte im Gebiet von Galiläa. Das war eigentlich sein Hauptwirkungsort und wie das damals üblich war, reisten alle Juden für die großen Feste, mussten sie nach dem Alten Testament, nach den Ordnungen, die Israel hatte, mussten sie nach Jerusalem reisen für diese großen Feste und das hat Jesus natürlich auch immer gemacht. Aber er lebte vor allem hier in Kapernaum, das ist ein kleines Dorf am See und dort war auch der Petrus und man weiß oder nimmt an, dass er auch dort oft bei Petrus im Haus war. Als sich das Passafest näherte, machte sich Jesus wie jedes Jahr auf den Weg nach Jerusalem, eben wie alle Juden zur damaligen Zeit. Und Jesus wusste jedoch, dass diese Reise nun seine letzte sein wird. Unterwegs lehrte er mit Beispielgeschichten, weisen Worten und er heilte Menschen. In der Nähe von Jericho heilte er einen blinden Mann, sodass er plötzlich wieder sehen konnte. Der Mann und die Menschen, die das miterlebten, waren einfach, wie könnte es anders sein, begeistert. Der geheilte Mann folgte Jesus nach und lobte und pries Gott und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Es war riesige Freude. In Jericho angekommen, begegnete Jesus dem Zöllner Zachäus. Diesem kleinen Mann, ich weiß zwar nicht, wie klein das ist, vermutlich stellt man ihn so klein vor, aber er ist einfach auf den Baum gegangen, damit er Jesus sieht. Und Jesus, als Jesus ihn sah, lud sich Jesus bei ihm ein. Er sagt, Zachäus, bei dir will ich jetzt einkehren. Und tatsächlich, Jesus kam dann zu ihm, zum Ärger vieler Pharisäer. Und in der Begegnung mit Jesus veränderte sich das Leben dieses Zachäus, der ja ein Zöllner war, der die Menschen ausbeutete, komplett. Plötzlich verstand er, dass er auf einem völlig falschen Kanal lebt und er wollte sein Leben radikal verändern und sagt zu Jesus, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Das war eine Vorschrift im Gesetz des Mose. Radikale Veränderung. Das waren vermutlich gigantische Summen, die er da zahlte. Der war natürlich auch reich, er war nachher kein armer Mann. Aber das muss man sich vorstellen. Die Hälfte seines Vermögens plus das alles noch viermal, wie viel er da gab. Er brachte sein Leben in Ordnung. Er wollte nun Jesus dienen. Bekehrung würden wir das heute nennen. Und Jesus antwortet ihm, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Jesus reiste weiter Richtung Jerusalem und kam nach Bethanien. Dort lebte einer seiner Freunde Lazarus. Doch als Jesus in Bethanien eintraf, war Lazarus bereits seit 4 Tagen tot. Er lag im Grab. Jesus war darüber traurig und er erweckte Lazarus. Ein Toter wird lebendig. Das haben nun die Menschen tatsächlich noch gar nie gesehen. Ich auch nicht. Ein toter Mensch, der 4 Tage tot ist. Und Maria sagte noch zu Jesus, aber der stinkt schon. Stellt euch das mal vor. Wieso willst du den rausrufen? Macht doch dieses Grab nicht auf, das kommt ein fürchterlicher Geschmack, kommt aus diesem Grab. Jesus erweckt ihn zum Tod. Die Menschen waren außer sich, als sie das sahen. Viele glaubten nun, dass Jesus der Retter Israels ist, auf den die Juden seit Jahrhunderten warten. Wer sonst, das ist eine einfache Frage, wer sonst konnte Tote erwecken? Wer ist für etwas in der Lage, Blinde sehend machen? Es muss der Messias sein. Als Johannes der Täufer Jesus fragen ließ, ob er der ist, der da kommen soll, der Messias, der Retter Israels, sagt Jesus nicht ja. Er antwortet mit einem alttestamentlichen Zitat. Er sagt, Lahme gehen, Blinde sehen, Tote werden auferweckt. Wenn das geschieht, dann wisst ihr, wer das kann. Das ist der Messias. Das war den Leuten klar. Die Gegner von Jesus freuten sich nicht über diese Wunder. Wenn Jesus so weitermacht, werden ihm die Massen folgen. Und das Volk wird immer weniger auf sie hören. Ihre Autorität wird durch Jesus untergraben. Sie waren entsetzt. Ihre Geduld war am Ende. Und sie beschlossen, diesem Treiben nun ein endgültiges Ende zu setzen. Jesus musste so schnell wie möglich sterben. Der Beschluss war fest. Wir werden diesen Mann, sobald wir können, sobald sich eine Gelegenheit gibt, werden wir ihn töten. Jesus brachte sich vor seinen aufgebrachten Feinden in Sicherheit und zog für einige Tage in die Gegend von Ephraim. Das sehen wir hier. Das berichtet berichtet nur der Johannes in seinem Evangelium. Und als das Passafest näher rückte, machte sich Jesus wieder auf den Weg Richtung Jerusalem. Nochmals kam er nach Bethanien, wo Maria Jesus salbte und ihm damit große Ehre erwies. Auch Lazarus war dort. Und als die Leute hörten, dass Jesus wieder in Bethanien war, eilten sie dorthin, aber nicht nur wegen Jesus. Johannes berichtet, als unter der jüdischen Bevölkerung bekannt wurde, dass Jesus in Bethanien war, strömten die Leute in Scharen dorthin. Sie kamen nicht nur wegen Jesus, sondern auch, weil sie Lazarus sehen wollten, den Mann, den Jesus von den Toten auferweckt hatte. Die Menschen wollten mit eigenen Augen sehen, ob das, was sie gehört haben, tatsächlich stimmt, ob dieser Lazarus nun wirklich lebt oder ob das ein Gerücht ist. Und wenn er lebt, dann war er der unbestechliche Beweis dafür, dass Jesus der Messias sein muss. Und das war den Gegnern von Jesus ein Dorn im Auge, dieser Lazarus. Der lebende Beweis für die Vollmacht von Jesus. Die führenden Priester beschlossen auch Lazarus zu töten. Das ist nicht die Mafia, oder? Wer im Weg ist, den räumt man weg. Das Einfachste, kann er nichts mehr sagen. Also sie wollten Jesus und Lazarus, beide mussten beseitigt werden. Wie verblendet und kaltblütig mussten diese Menschen sein. Auf dem Weg Richtung Jerusalem, kurz vor Bethphage und Bethanien, beginnt der Bericht von Lukas, den wir jetzt zuerst lesen und dann etwas genauer anschauen. Als Jesus nicht mehr weit von Bethphage und Bethanien am Ölberg war, schickte er zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und führt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr es losbindet, dann antwortet, der Herr braucht es. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden alles so, wie Jesus es ihnen beschrieben hatte. Und als sie das Tier losbanden, fragten die Leute, denen es gehörte, warum bindet ihr es los? Der Herr braucht es, antworteten sie. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Und während er nun so seinen Weg fortsetzte, breiteten die Leute ihre Mäntel auf der Straße aus. Alles, als er das Wegstück erreichte, das vom Ölberg zur Stadt hinunterführt, brach die ganze Schar der Jünger in Freudenrufe aus. Mit lauter Stimme priesen sie Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt, riefen sie. Friede bei dem, der im Himmel ist, und Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Einige Pharisäer aus der Menge erhoben Einspruch. Meister, sagten sie zu Jesus, verbiete ihnen und verbiete es deinen Jüngern, so zu reden. Doch Jesus gab ihnen zur Antwort, ich sage euch, wenn sie schweigen werden, dann werden die Steine rufen. Nahe bei Bethphage beauftragte Jesus zwei seiner Jünger, ein Füllen, einen jungen Esel zu holen, der beim Dorfeingang angebunden war. Sie sollten ihn einfach losbinden, ohne zu fragen, und ihn ihm bringen. Falls jemand fragen würde, warum sie das Füllen mitnehmen, sollen sie einfach sagen, der Herr braucht es. Genauso geschah es. Und vermutlich kannten die Eigentümer des Esels Jesus, vermutlich waren sie Nachfolger oder zumindest Sympathisanten von ihm. Jedenfalls war alles vorbereitet. Nichts war dem Zufall überlassen worden. Denn wenn Gott seinen Rettungsplan vorantreibt, dann geschieht immer Einzigartiges. Immer. Ihr könnt von Weihnachten beginnen, von der Weihnachtsgeschichte, ihr könnt ins Alte Testament gehen. Immer wenn Gott seinen Heilsplan vorantreibt, geschehen immer einzigartige Dinge. Einzigartig ist auch, dass auf diesem Esel noch nie ein Mensch saß, denn für den Sohn Gottes ist nur das Beste gut genug. Die Jünger brachten den Esel zu Jesus und sie legten ihre Obergewänder über das Tier und Jesus setzte sich auf den Esel. Die Oberkleider auszubreiten war ein Ausdruck höchster Ehrerbietung. Das sehen wir auch bei der Krönung des jüdischen Königs Jehu. Uns wird berichtet, jeder nahm eilends sein Kleid und legte es vor ihm hin auf die hohen Stufen und sie bliesen die Posaune und riefen, Jehu ist König geworden. Es ist wie wenn man sich selbst vor den König hinlegen würde, wenn man sein Obergewand abzieht und das hinlegt. Es ist ein Ausdruck höchster Ehrerbietung. Er soll über unsere Gewänder gehen, weil er ist der König, er ist der Mächtige. Und das hatten nicht nur die Jünger bei Jesus, nicht nur auf den Esel haben sie die Kleider gelegt, sondern die Menschen haben ihre Gewänder ausgezogen. Jesus ritt auf dem Esel und sie legten ihnen ihre Mäntel zu Füßen. Als Jesus hinzog, breiteten die Menschen ihre Kleider auf den Weg. Und Jesus ging mit dem Esel über diese Kleider hinweg. Größere Ehrerbietung und Wertschätzung waren nicht möglich. Er wurde wie ein König verehrt. Und Jesus war mittlerweile oben am Ölberg angekommen, von wo aus er die Stadt Jerusalem, auf die Stadt Jerusalem blicken konnte. Und hier sehen wir ein Bild von dieser Gegend, noch jetzt halt aus früherer Zeit, das kann man es am besten erkennen. Hier haben wir das Kidron-Tal. Da ist der Jerusalem, die Mauer des Tempels hier oben, der Tempelberg Moria. Übrigens der Berg Moria, ganz wichtig, das ist auch der Berg, wo Abraham Isaac darbrachte. Das ist dieser Berg Moria, wo dann nachher der Tempel zu stehen kam. Das ist also auf dieser Seite, da ist jetzt die Stadt Jerusalem, der Felsendom, der hier steht und so weiter. Das ist also der Berg Moria, das Kidron-Tal, das ist der Ölberg. Und der natürlich war damals, zur Zeit des Neuen Testamentes, war die Gegend bewaldet, da hat es auch viele Palmen gehabt und so. Im 70 nach Christus wurde ja Jerusalem zerstört und das wurde 3 Jahre lang belagert und die Römer haben alles abgeholzt, weil die brauchten für die Belagerungsmaschinen Holz und zum Kochen und weiß ich was alles. Und das war dann natürlich bewaldet, nicht so kahl wie hier. Und jetzt kommt Jesus hier runter. Hier sind wir jetzt. Dieser Einzug in Jerusalem, der findet nicht hier drüben statt, sondern am Ölberg. Das werden wir dann zum Schluss auch noch sehen, dass das eigentlich so sein muss. Und es heißt, als er dann oben an diesem Ölberg war, als Jesus schon nahe am Abhang des Ölbergs war, fing die ganze Menge der Jünger an, mit Freuden Gott zu loben und mit lauter Stimme über alle Taten, die sie gesehen hatten. Die Menschen waren begeistert. Vorbehaltlos gaben sie ihrer Freude Ausdruck. Sie erzählten über all die Wunder, die Jesus bewirkt hatte, die Heilung des Blinden, die Gesinnungsänderung des Zachäus und was sie alles sonst noch miterlebt haben. Und natürlich das Unfassbarste, die Totenerweckung von Lazarus. Denn so etwas haben sie noch nie gesehen. Und wer solche Wunder bewirken kann, der muss der Retter sein, den Gott dem Volk Israel versprochen hatte. Denn dieser wird sich durch solche Wundertaten zu erkennen geben. Sie waren überzeugt, Jesus ist der König der Juden. Jesus ist der Retter, auf den die Juden so lange gewartet hatten. Sie rufen laut, gesegnet sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede bei dem, der im Himmel ist, und Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Alles geschah, wie es Gott durch den Propheten Zacharia ungefähr 500 Jahre vor diesem Ereignis angekündigt hatte. Siehe, das könnt ihr eure Bibel nachschlagen, Zacharia ist ein Prophetenbuch. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter, ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Ich glaube nicht, dass die Menschen das, was sie jetzt gerade erlebten, mit diesen Prophetien in Verbindung brachten. Jedenfalls berichtet Johannes, dass die Jünger von Jesus diesen Zusammenhang erst später verstanden. Doch eines ist wichtig. Jesus wird kurz vor seiner Hinrichtung als König gefeiert, denn er ist König. Wie es in der Offenbarung gesagt wird, Jesus ist der Herr aller Herren und der König aller Könige. Hier am Ölberg, auf dem Weg nach Jerusalem, bekommt Jesus für kurze Zeit und wohlbemerkt, das einzige Mal in der ganzen Zeit, in der er auf dieser Erde lebt, das einzige Mal, dass er das Lob und die Verehrung, die er eigentlich immer zu jedem Zeitpunkt hätte beanspruchen können. Nur ein einziges Mal. Ich weiß nicht, wer von uns das ertragen würde. Da lässt Gott das wie aufblitzen vor seiner Hinrichtung. Leute, den ihr so verachtet habt, das ist im Fall der König. Bevor er hingerichtet wird, wird er als der gefeiert, der er immer war und bis heute ist, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der Messias, der die Menschen rettet und erlöst. Jesus nahm diese Verehrung entgegen, denn er wusste, dass ihm diese Ehre zusteht. An diesem Beispiel sehen wir, wie wir Jesus angemessen loben sollten. Wenn wir das Lob suchen, dass auf Erden Jesus zukommen soll, dann sehen wir das bei diesem Ereignis am Palmsonntag, wo die Menschen außer sich vor Freude ihren König feiern, ihre Kleider vor ihm niederlegen, ihn mit Palmenzweigen Ehre erweisen, vorbehaltlos und begeistert rühmen sie unseren König, und das sollten wir auch tun. Mit großer Ehrerbietung ihm begegnen, denn Jesus ist nicht unser Kumpel. Jesus ist unser König. Einige Pharisäer, die das beobachteten, kochten vor Wut. Sie wollten Jesus und Lazarus töten, und jetzt wird Jesus vor ihren Augen als König verehrt. Ihnen scheint, es läuft alles aus dem Ruder. Und nicht als irgendein König wird er verehrt, sondern als Sohn Davids. Matthäus berichtet, die Menge schrie Hosianna, dem Sohn Davids. Die Leute wussten genau, wen sie meinten, nicht irgendein König. Es waren nicht so irgendein paar Verrückte, die nicht wussten, was sie taten. Die wussten genau, was sie taten. Und die wussten genau, von wem sie sprachen. Nämlich vom König, dem Sohn Davids, der von den Propheten angekündigt wurde, schon Jahrhunderte vorher. Genau den meinten sie. Die Menschen im Begleitross von Jesus waren überzeugt, dass Jesus der König ist, der den ewigen Thron Davids besteigen und in alle Ewigkeit regieren wird. Der König, den Gott dem Volk Israel ankündigte. Das konnten die Pharisäer nicht ertragen. Das war für sie unerträglich. Die Menschen würden nicht mehr auf sie hören. Sie würden nur noch diesem Jesus nachlaufen. Das war purer Neid dieser Männer. Purer Neid. Aber sie wollten sich nicht eingestehen, dass es eigentlich Neid war. Sie mussten eine besser klingende Begründung für ihr Verhalten finden. Sie sahen in diesem Geschehen eine Beleidigung Gottes. Man kann dann alles vergeistlichen und verheiligen. Eine Beleidigung Gottes, das darf nicht sein. Dagegen muss man vorgehen. Das ist schließlich unsere Aufgabe, unsere Verantwortung. Und wütend fordern sie Jesus auf und sagen, Meister, verbiete es deinen Jüngern so zu reden. Wie konnten sie es wagen, Jesus als den Sohn Davids zu verehren? Und wie konnte es Jesus zulassen, diese Ehre einfach so entgegenzunehmen? Doch Jesus ließ sich auch dieses Mal durch diesen grenzenlosen und hasserfüllten Neid ihm gegenüber nicht einschüchtern. Er nahm seine Jünger in Schutz und macht mit seiner Antwort deutlich, dass die Ehre, die ihm hier erwiesen wird, nicht im geringsten übertrieben ist. Ich sage euch, wenn sie schweigen, egal was ihr unternehmt, wenn sie schweigen, werden die Steine das Lob weiterführen. Mit anderen Worten, was hier geschieht, ist vom Schöpfer des Himmels und der Erde geplant. Es ist kein Zufall, was sich hier ereignet. Gott will, dass sein Sohn vor seiner Hinrichtung in aller Öffentlichkeit als das verehrt wird, was er wirklich ist, als den Sohn Davids, König Israels, der den ewigen Thron besteigen wird. Und wenn Gott das will, dann wird es geschehen. Und wenn sie seine Jünger zum Schweigen bringen wollen, würde Gott dafür sorgen, dass die Steine zu sprechen beginnen. Kein Mensch kann Gott aufhalten, wenn er sein Werk vollbringt. Diese selbstgerechten und rechthaberischen Menschen müssen ertragen, wenn die Nachfolger von Jesus den Frieden verkünden. Friede bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Mit Jesus ist der Friede mit Gott zu den Menschen gekommen. Dafür wird der Vater in der Höhe gelobt. Er, der seinen Sohn für uns geopfert hat. Mit diesem Lob Gottes, das aus dem Munde der Menschen kam, schloss sich der Kreis, der mit dem Lob der Engel, die den Hirten bei der Geburt von Jesus, die Geburt von Jesus angekündigt hat, begonnen hat. Denn diese Engel sangen doch auf dem Feld Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Die Engel sahen es aus der Perspektive des Himmels. Der Friede Gottes, der durch Jesus zu den Menschen kommt. Und die Nachfolger, die Jesus da verehrten, sahen es aus der Perspektive der Erde unbewusst. Den Frieden in Jesus, der dann beim Vater sein wird. Friede bei dem, der im Himmel ist, Ehre dem, der droben in der Höhe wohnt. Friede ist also immer mit Jesus verbunden. Ob er im Himmel oder ob er auf der Erde ist. Seine Jünger sagten Jesus, bevor er sie verlassen hatte, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Glücklich schätzen kann sich jeder, der diesen Frieden kennt. Nun, was damals am Abhang des Ölbergs geschah, blieb vermutlich vielen Menschen, die sich in Jerusalem aufhielten, verborgen. Und als sich Jesus Jerusalem näherte, weiter den Ölberg hinunterkam, weinte er herzzerreißend. Nein, er weinte nicht über sich. Er weinte nicht, weil er an die bevorstehende Hinrichtung und die grauenhaften Schmerzen dachte, die er bald erleiden müsste. Jesus weint über Jerusalem und über alle Menschen, die dort zum Passafest zusammengekommen sind. Denn er sagt, wenn doch auch du am heutigen Tag erkannt hättest, was dir Frieden bringen würde. Nun aber ist es dir verborgen und du siehst es nicht. Wenn doch nur alle Menschen in Jerusalem waren, das erkennen würden, was seine Nachfolger erkannten, die ihn als König und Friedefürst verehrten. Aber sie erkannten ihn nicht. Und Jesus weint. Er weint, weil er das Gericht vor Augen hat, das über die Stadt und über die Menschen kommen wird. Und das Gericht über die Stadt, das ist ja geschichtlich niedergeschrieben. Das geschah 70 nach Christus, könnt ihr bei Josephus alles nachlesen, wie das ging. Ich weiß nicht, wie jeder von uns zu Jesus steht. Aber wenn das so ist bei dir, dass Jesus für dich nicht der König ist, sondern einfach eine Art Religionsstifter, guter Mensch oder für wen du Jesus auch immer halten magst, wenn du ihn nicht als deinen Retter, König und Friedefürst kennst, dann kann ich dir eines mit Garantie sagen. Jesus weint über dich. Er weint. Es macht ihn traurig, dass du nicht begreifst, was er dir schenken will. Er weint, weil du das Beste, was er dir geben will, ablehnst. Und weil er sieht, dass du so in dein Verderben läufst. Jesus möchte, dass jeder von uns dabei sein wird, wenn er auf der neuen Erde als König verehrt wird. Denn es wird in der Herrlichkeit eine Art Palmsonntag geben. Wisst ihr das? Es wird eine Art Palmsonntag geben. Der ist natürlich viel großartiger, viel pompöser, viel eindrücklicher als das, was am Ölberg geschah. Und größer und herrlicher als alles, was wir uns vorstellen können. Johannes berichtet über diesen Tag, der ihm Jesus in einer Offenbarung zeigte. So. Ich sah eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weißen Gewändern gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm. Das Lamm ist Jesus. Bildsprache der Offenbarung. Hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm, von Jesus. Palmsonntag auf der neuen Erde. Menschen aus allen Nationen, allen Sprachen. Ich hoffe, dass niemand von uns hier drin an dieser Feier fehlen wird. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Herr Jesus, für das, was du auf dich genommen hast. Ich glaube, uns ist oft gar nicht bewusst, wie du behandelt worden bist, wie gedemütigt du dauernd wurdest. Und hier an diesem Palmsonntag so wie ein kleiner Lichtblick, der endlich mal zeigt, ohne Zurückhaltung, wer du wirklich bist, nämlich der König, der Sohn Davids, der Retter. Und wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du für unsere Schuld am Kreuz gestorben bist, und danke dürfen wir wissen, dass du auferstanden bist, dass unser Leben dadurch eine Zukunft hat. Und bitte dich einfach, dass noch viele Menschen den Weg zu dir finden. Du hast gezeigt, wie dich das traurig macht, wenn Menschen nicht verstehen wollen oder sich sträuben, das anzunehmen, was du ihnen schenken willst. Und Herr, wir wünschen uns, dass wirklich diese Schar, diese große, unzählbare Schar immer größer wird, die dich einmal verehren wird, mit Palmzweigen auf der neuen Erde und dich als König ehrt. Du bist der König und Herr über alle Herren. Und schenke, dass niemand von uns, der hier in diesem Raum ist, dann fehlen wird. Amen.